Hallo, Servus und Grüezi. Willkommen in der Anlegerschule. Ich heiße Birgit Nonnenprediger und bringe dir heute wieder Informationen zum Thema Geldanlage. Bist du noch unerfahren oder gar ein Börsenfuchs? In beiden Fällen bleib einfach dran. Es folgen interessante Informationen zu dem, was letzte Woche so passiert ist an den Märkten. Und mehr zu mir in den Shownotes und auf meiner Website. Und natürlich möchte ich darauf hinweisen, es handelt sich hier nicht um eine Anlageberatung. Ich berichte von meinen eigenen Erfahrungen. Suchst du aber ein persönliches und unternehmenunabhängiges Gespräch, schreibe mir eine Mail unter info@anlegerschule.com. So, jetzt geht's aber los mit Folge 8. Korrektur. Was kann ich tun? In der letzten Folge der Anlegerschule, vor 2 Wochen, hatte ich darüber gesprochen, wie man Aktien verkauft. Naja, ein besseres Timing hätte es dafür wirklich nicht geben können. Denn seitdem sind die großen amerikanischen Indizes, der Nikkei und natürlich auch die europäischen Indizes, sehr stark gefallen. Und warum eigentlich? War das schon ein Crash? Wie kann ich die Situation einschätzen? Und wo ergeben sich Chancen? Das will ich in dem heutigen Podcast einmal betrachten. Was passiert ist und warum, wurde zwar auf vielen Podcasts diese Woche schon abgehandelt, aber trotzdem will ich ganz kurz dazu Stellung nehmen, denn du siehst, es sind wirklich viele Faktoren, die dort zusammengekommen sind und zu dieser Korrektur geführt haben. Der DAX und der Nasdaq sind bei jeweils 10% im Minus gelandet, der Nikkei sogar 30%, mit starken Bewegungen in der dazugehörigen Währung, dem japanischen Yen. Es kam plötzlich das Ende des Yen-Carry-Trades. Das war einer der Hauptgründe. Und davon wurde in den Medien so viel gesprochen, dass ich das einfach nochmal besonders beleuchten möchte. Also hier ein kleiner Exkurs. Ein Carry-Trade ist eigentlich eine Handelsstrategie, bei der Investoren von Zinsdifferenzen zwischen verschiedenen Währungen profitieren. Der japanische Yen spielt dabei eine bedeutende Rolle. Und das geht so. Investoren leihen sich Geld in Japan, wo die Zinssätze in der Vergangenheit sehr niedrig sind oder nahe bei Null lagen. Dieses geliehene Geld wird dann in höher verzinste Anlageformen investiert, meist auch in anderen Währungszonen, wie zum Beispiel in USA oder Europa, wo man 3, 4 oder sogar 5% Zinsen erhielt. Der Gewinn entsteht durch diese Zinsdifferenz zwischen den niedrigen Zinsen, nämlich 0,01 oder 0,02 oder 0,1, wie es wohl jetzt ist, bis zu den Zinsen, die man erhalten hat, nämlich 3, 4 oder 5. Die für den Kredit in Yen gezahlten Zinsen und den höheren Renditen der investierten Vermögenswerte, also die Differenz zwischen dem, was man zahlt und dem, was man bekommt, das ist der Gewinn. Wenn das ohne Risiko gehen würde, warum macht es dann nicht jeder, fragst du dich. Ja, das ist natürlich die Frage, weil es am Ende doch noch ein Risiko gibt, nämlich das Währungsrisiko. Und das hat jetzt mal voll zugeschlagen, man hat es ganz deutlich gesehen. Dieses Wechselkursrisiko, also die Schwankungen im Wechselkurs zwischen US-Dollar-Yen oder Euro-Yen, können die Gewinne von diesen Anlageformen sehr schnell aufzehren. Eine Aufwertung des Yen kann also zu Verlusten führen, denn wenn man den Kredit, den man zwar nur mit minimalen Zinsen zurückzahlt, aber dann den Yen zu einem höheren Kurs zurückkaufen muss, wird das teuer. Denn du hast ja den Kredit in Yen gemacht, diese Yen in Euros oder US-Dollar getauscht, also deine Yen verkauft, um sie an einer höher verzinsten Währung, nämlich Euro oder US-Dollar, wieder anzulegen. Nun, am Ende deines Kredites musst du nun den Kredit in Yen zurückzahlen und diesen wieder einkaufen, egal wo er steht. Und bisher, nämlich seit 3,5 Jahren, lief das eigentlich immer sehr gut, da der Yen meist eher noch weiter gefallen war und man ihn also billiger einkaufen konnte als ursprünglich. Jetzt plötzlich war aber der Yen innerhalb von 3,5 Wochen um 12% gestiegen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsanstieg. Das bedeutet, dass dieser Zinsvorsprung plötzlich zu einem großen Verlust umgewandelt wurde, wenn man nicht rechtzeitig gehandelt hatte, um diese Verluste zu begrenzen. Das gab natürlich ziemlich hohe Verwerfungen an den Märkten. Auch die gerade erfolgte Zinserhöhung der Bank of Japan war eine Gefahr, denn dann können die Banken Nachschussforderungen auslösen und die Investoren müssen ihre Position auflösen, ob sie wollen oder nicht. Was dann, wie wir gesehen haben, zu extremen Marktvolatilitäten führte, die auch wirklich zu hohen Verlusten geführt haben. Denn dann werden auch mal schnell zusätzlich andere Investments aufgelöst, um Liquidität zu schaffen. Dies führt dann zu den gerade gesehenen Verkaufswellen, die auch die Verluste zur Folge hatten. Vielleicht hätten die institutionellen Anleger auch mal einen Notgroschen behalten sollen. Ihr wisst ja, dass ich auf den Notgroschen total stehe. Das ist wirklich super wichtig und ein Rückgrat fürs ruhige Schlafen, sage ich mal. Andere Gründe für die zuletzt gesehene Marktschwäche ist die Angst vor einer Rezession in den USA und die dann natürlich auch Auswirkungen auf die Eurozone haben würde. Diese Angst wurde von den Medien auch noch aufgeschaukelt und führte dazu, dass viele Kleinanleger am Montag in großen Mengen Aktien verkauft haben. Nun ist es doch fraglich, ob man wirklich aufgrund von schlechteren Arbeitsmarktdaten, die in einem Monat immer nur für einen Monat gegolten haben. Also in diesem Fall waren die Arbeitsmarktdaten am Freitag rausgekommen. Am Donnerstag wurden die Zinsen nicht gesenkt von Jerome Powell. Freitag kamen die Arbeitsmarktdaten raus, die dann etwas schlechter waren, aber natürlich nicht gleich eine Rezession vorhersagen. Also hier wurde sicherlich überreagiert. Geringere Umsätze bei den Unternehmen, höhere Löhne, immer noch hohe Zinsen sowie die geopolitischen Risiken in Europa, das zusammen war dann plötzlich zu viel und hat zusammen mit den von den Medien geschürten Angst zu extremen Verkäufen von Privatanlegern am Montag geführt. Aber die großen institutionellen Anleger haben am Anfang letzter Woche schon wieder zugegriffen und sich diese niedrigen Kurse zunutze gemacht. So, wie kam es nun dazu, dass die extrem hohe Volatilität am Montag fast so hoch war wie bei der Finanzkrise 2008 und deutlich höher sogar als im Corona-Crash? Und das alles am letzten Montag? Ja, diese starke Marktbewegung sind auch auf Entscheidungsmechanismen zurückzuführen, die von Algorithmen gesteuert werden und dann mit lawinenartigem Effekt zu Übertreibungen führen. Denn eine solche Volatilität führt dann auch zu computergesteuerten Verkäufen. Der VIX, der Volatilitätsindex, abgekürzt VIX, welcher am Montag bei fast 60 lag, ist ein guter Indikator für die Stimmung am Markt. Am Mittwoch war er dann schon wieder auf ungefähr 25 gefallen, was diese extreme Schwankung zeigt und zeigte so wieder etwas mehr Beruhigung. Auch der Fear and Greed Index gehört dazu. Wenn du also noch etwas Entscheidungshilfe suchst, dann wartest du, bis diese beiden Indikatoren in die richtige Richtung zeigen, bevor du neue Investment angehst. Wie diese Indizes interpretiert werden können, sollten wir nochmal in einem extra Podcast besprechen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Indikationen und Hinweise und auch technische Indikatoren, die helfen können, Entscheidungen zu fällen. Zu diesen technischen Indikatoren gehören auch Charts mit Graphen, Balken, Kurven und auch den sehr interessanten Kerzen oder auf Englisch Candlecharts, Kerzencharts. Um hier ein kleines Beispiel für einen positiven Trendverlauf zu nennen, wollen wir uns mal den Nasdaq angucken. Bis zum Mittwoch, an dem Tag, an dem ich diesen Podcast aufgenommen habe, war der Nasdaq noch oberhalb seiner 200-Tages-Durchschnittslinie. Dass dieser US-Index nicht darunter fällt, ist wirklich wichtig für einen weiteren positiven Gesamtverlauf. Wenn du dich für diese technischen Faktoren interessierst und gerne mal mehr dazu lernen möchtest, schreib mir doch mal, denn ich plane gerade eine Gruppe und möchte da eine Gruppe zusammenstellen für ein Webinar oder einen Kurs. Bei so einer hohen Volatilität in den Märkten gibt es natürlich auch Chancen. Auf jeden Fall sind diese niedrigen Kurse sicher auch gute Einstiegskurse. Vielleicht auch für Werte, die du schon lange beobachtest. Als aktiver Börsenteilnehmer hast du sicherlich eine Watchlist, also eine Liste an Aktien oder ETFs, die du immer schon mal kaufen wolltest, wo dir aber die Kurse zu schnell gestiegen sind, bevor du einsteigen konntest. Aber aufpassen, Wenn sich dann wieder Kaufgelegenheiten bieten bei solchen Aktien oder ETFs auf Watchlisten, bitte nochmal prüfen, ob der Grund für dein Investment noch Gültigkeit hat und wie sich die Stimmung an den Märkten drehen könnte, um wieder in eine positive Atmosphäre zu gelangen oder dass eben die Analysten wieder mit positiven Einschätzungen kommen für deine Werte, den Markt oder die Branche insgesamt. Hat sich also eigentlich nichts Grundlegendes für dein Investment geändert, sondern es ist nur im Sog mit nach unten gezogen worden, spricht ja nichts gegen einen Kauf. Nur, dass der allgemeine Abverkauf an den Märkten eventuell noch nicht fertig ist, das muss man natürlich auch immer mit abwägen. Auch hier gibt es einen guten Börsenspruch, der zeigt, wie schwierig es ist, den tiefsten Punkt für einen Einstieg zu erwischen. Die Börsenglocke wird nicht geklingelt, wenn der tiefste Kurs zum Einstieg erreicht wurde. Auch ich habe eine Börsenglocke oder eher eine Schulglocke, die ihr in meinem Podcast ja auch am Anfang immer hört. So, ich habe aber nicht nur eine Börsenglocke, sondern ich habe eine Watchlist. Und auch auf meiner Watchlist sind wirklich viele, viele Titel. Einige ETFs, aber auch solide Unternehmen wie gute deutsche und Schweizer Versicherungen, die solide Basisinvestments sind und hohe Dividenden mit 5 bis 7% pro Jahr bezahlen. Auch Rolls-Royce oder Waste Management, RWE und Tencent habe ich am Montag gekauft. Und in Frankreich habe ich mir einen ETF auf den CAC 40, den CAC 40, den französischen Index, gekauft. Denn dieser hatte also auch wirklich nach der Wahl sehr stark gelitten. Und dann nochmal extra am Montag. Und einen weiteren ETF, welchen ich schon lange auf meiner ETF-Watchliste habe, kam jetzt auch zum Zuge, den ich nun endlich mal wieder in mein Depot gelegt habe. Es ist der ETF von iShares MSCI India. Der ISIN-Code, den man immer braucht, wenn man einen Wert kaufen möchte, ist IE für Irland, also IE00BZCQB185. Diesen kriegt ihr auch nochmal in den Shownotes unten, dass ihr den nochmal nachschauen könnt. Denn in Indien ist es nicht wirklich für Privatanleger möglich, Geld in einzelne Aktien anzulegen. Und schon Mitte letzten Jahres habe ich mir diesen ETF ausgesucht, gekauft und dann nach 15% Kursgewinn allerdings schon zu früh wieder verkauft und meine Gewinne mitgenommen. Und seitdem kam leider keine erhoffte Korrektur. Der Wert, also der ETF, ist leider immer weiter gelaufen und jetzt habe ich mich entschieden, am Montag bei einem Tagesverlust von fast 8%, das ist wirklich viel für einen ETF, diesen Fonds wieder einzukaufen. Und damit hatte ich dann einen Einstandskurs wie im Mai diesen Jahres. Also nicht zu viel verpasst. Das ist meines Erachtens ein wirklich gutes Investment, da nicht viele Länder mit einem Wachstum von 7% aufwarten können. Das ist sogar mehr als China, die derzeit noch bei 4-5% Wachstum liegen, was allerdings auch wirklich nicht schlecht ist. Als Anlagemarkt ist China meines Erachtens immer noch unterschätzt. Viele der Aktien sind historisch günstig und zeigen vielfach einstellige Kursgewinnverhältnisse, also KGVs. Einstellige Kursgewinnverhältnisse sind wirklich niedrig und eher selten zu finden. Aber es zeigt auch, dass das Vertrauen der institutionellen Anleger bezüglich Chinas noch nicht wirklich wieder beruhigt wurde. Denn da gab es mal verschiedene Probleme aufgrund von Entscheidungen der Regierung, dass die amerikanischen institutionellen Anleger sich doch aus China verabschiedet haben. So, und auch aufgrund der Immobilienprobleme in China und der mangelnden Altersvorsorge haben viele chinesische Privatpersonen sehr hohe Ersparnisse in Cash, also nicht angelegt. Und früher war es so, dass sie doch mehr Immobilien gekauft haben, aber aufgrund der Immobilienkrise, die es da eindeutig gab und auch zum Teil noch gibt, sind die Privatpersonen nun mit sehr hohen Cashbeständen da und ich hoffe, dass sich das mal ändern sollte. Tja, vielleicht sollte ich mal eine Anlegerschule für die Chinesen in Mandarin machen. Aber Spaß beiseite, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, wenn sich dort das Anlegerverhalten ändern würde und die ausländischen institutionellen Anleger auch wieder mehr Vertrauen in die Märkte in China finden können. Denn dann kann es hier auch mal schnell wieder zu höheren Kursen kommen. Trotzdem zähle ich die chinesischen Anlagen aufgrund der schwierigen Einschätzbarkeit der politischen Entscheidungen zu einem Investment mit höherem Risikofaktor. Aber wieder zurück zu unserer derzeitigen Lage. Wie kannst du nun die aktuelle Situation einschätzen? Lass mich dazu einmal einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen, um die derzeitige Lage in einem historischen Vergleich zu setzen. Denn dann sind wir von einem Crash in Deutschland oder den USA doch noch entfernt, oder? Also, welche Crashs gab es und wie lange hat es gedauert, bis sich die Märkte wieder erholt haben? Die Erholungsdauer von großen Aktiencrashs variiert je nach den spezifischen Umständen und der Schwere des Einbruchs. Lass mich mal ein paar verschiedene aufzeigen, um ein paar Fakten zu geben, wie die Höchststände oder wie schnell die Höchststände wieder erreicht wurden. Also der letzte Crash war der Covid-19-Pandemie-Crash im Jahre 2020 im März. Die Märkte erholten sich schneller als bei vielen früheren Crashs. Der S&P 500 erreichte seinen alten Höchststand bereits wieder im August, also schon nach 5 Monaten. Und dies war durch wirklich massive fiskal- und geldpolitische Stimulusmaßnahmen unterstützt worden. Also die Gelddruckmaschine wurde angeworfen. Davor gab es die Finanzkrise 2008. Die Dauer der Erholung war ungefähr 4 Jahre, 4,5 Jahre. Und das hat bis zum der alten Höchststände vom Oktober 2004 bis 2013 gebraucht, um da mit Erfolg, mit also umfangreichen Rettungspaketen und auch hier wieder geldpolitischen Stimulus und Lockerung, die Unterstützung wurde also wirklich sehr gut gegeben von der Regierung, dass das alles wieder erreicht wurde. Denn die Unternehmen profitieren natürlich von Stimuluspaketen und Strukturreform und so weiter. Und wie wir wissen, wenn die amerikanischen Börsen laufen, geht es auch in Europa hinterher. So, dann hatten wir die Dotcom-Blase. Die war natürlich sehr schwerwiegend, die zwischen 2000 und 2002. Die Dauer der Erholung war dort fast 15 Jahre, also eine der längsten Erholungszyklen, die man so sehen kann. Und der Nasdaq Composite, der stark von der Dotcom-Blase betroffen war, also ist der technische Index in den USA, erreichte erst im April 2015 wieder die Höchststände von März 2000. Also eine der längsten Erholungsphasen der Geschichte. Und es ist natürlich auch mitzusehen, dass in der Dotcom-Blase, also die ganze IT-Entwicklung, hat natürlich seitdem extreme Schwünge und extreme Stärke angenommen und hat eigentlich auch dazu geführt, dass diese ganzen Entwicklungen im Nachhinein immer schneller gegangen sind. Also die Erholung nach der Dotcom-Blase sind alle immer viel schneller gewesen. Schnell war allerdings auch die Asienkrise, die war allerdings schon 97, 98. Die asiatischen Märkte haben sich relativ schnell wieder erholt und kehrten innerhalb eines Jahres zu den alten Höchstständen zurück. Und wer schon wirklich länger dabei ist, und auch ich erinnere mich, nämlich am Ende meiner Deutschen Bank Ausbildung in Hamburg früher, da gab es den schwarzen Montag, the Black Monday. Das war wirklich auch ein großes, dramatisches Ereignis. Das hat 2 Jahre gedauert, bis der Dow Jones seine alten Höchststände von 87 erst im Januar 89 wieder erreicht hat. Und dort gab es dann durch eine Kombination von niedrigen Zinssätzen und wirtschaftlichem Wachstum dann diese Erholung. Ja, und es gab die Erholung und das ist wirklich das Entscheidende. Davor gab es auch einen Crash, nämlich die Ölkrise. Die hat 6 Jahre gebraucht, um wieder auf die Höchststände zu kommen. Und das war schon wirklich eine sehr schwere Zeit. Die anhaltende Inflation und die wirtschaftlichen Unsicherheiten haben doch dazu geführt, dass es 6 Jahre gebraucht hat, um diese Ölkrise wieder auszugleichen sozusagen. Und die Notenbanken haben auch hier wieder die Gelddruckmaschinen angeworfen, um mit Stimuluspaketen den Unternehmen zu helfen. So, alle diese genannten Zeiträume verdeutlichen, dass die Dauer der Erholung nach einem Aktiencrash auch wirklich variieren kann. Das hängt immer davon ab, welche Ursache der Crash hatte, wie die wirtschaftlichen Bedingungen sind und welche politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise angewandt werden. Auf jeden Fall zeigt es, wie wichtig es ist, immer neben meinem doch sehr gerne genannten Notgroschen und dem wirklich wichtigen Notgroschen ein gutes Polster an Cash und liquiden Mitteln zu haben. Liquide Mittel sind die Investments, die schnell in Cashbestände umgewandelt werden können, ohne Risiken oder hohe Gebühren. Also das können auch Anlagen sein, aber eben welche, die man schnell umtauschen kann und die nicht von Aktiencrashs betroffen sind. Denn nur dann, wenn man Cashbestände hat, kann man in kleinen Beträgen an schwachen Tagen beginnen, gute Substanzwerte einzukaufen. Ihr erinnert euch an die Burggraben-Aktien aus meinen ersten beiden Podcasts. Sonst hört noch mal rein, denn das ist wirklich wichtig. Was hat das mit Burggraben-Aktien auf sich? Der deutsche Börsenaltmeister Heiko Thieme, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, kauft immer in drei Tranchen. Denn manchmal ist es schwer abzuschätzen, ob die Märkte noch weiter fallen. Da man ja diese Faktoren auch nicht beeinflussen kann, also liquide bleiben ist wichtig. Auch die Börsenlegende Warren Buffett hat derzeit auch wieder sehr große Cash-Positionen aufgebaut, um gerüstet zu sein, wenn die Kurse fallen. Und wenn es dann passiert, also die Märkte stark fallen, wird von den meisten Anlegern immer zuerst das verkauft, was am unsichersten ist. Diese Werte zeichnen sich oft durch eine hohe Volatilitätsrate aus. Daher haben Qualitätsaktien oft nicht so eine hohe Volatilität und bilden einen guten Fels in der Brandung. Diese Felsen sollten sicherlich 80% des Aktienanteils in einem guten konservativen Depot ausmachen. Die restlichen 20% können dann auch in Nebenwerte angelegt werden, die vielleicht auch eine kürzere Anlagedauer haben. Denn die Burggraben-Aktien sollte man auch für 5 bis 10 Jahre haben wollen, denn damit wird ein stabiles Depot aufgebaut und wie wir gerade an den Crash-Erholungszeiten gesehen haben, kann man damit auch gut durchhalten. Also in Schwächephasen vorsichtig agieren, mal ein paar Anlageperlen mit guten Dividenden einsammeln. In Bezug auf ETFs zeigt sich natürlich in Crashzeiten, dass man auf einige sehr wichtige Aspekte achten muss, wenn man sie auswählt. ETF bedeutet Equity Traded Fund. Also es ist ein Fonds oder ein Topf mit Aktien, welcher wie eine Aktie gehandelt wird, also zu einem Kauf und einem Verkaufskurs. Das bedeutet aber auch, dass die Kurse auf Angebot und Nachfrage reagieren. Besonders wenn der ETF nicht die zugrunde liegenden Aktien hält, sondern eher Derivate oder der synthetischen Replizierungsmethode unterliegt. Dann kann es bei solchen ETFs zu größeren Kurseinbrüchen führen, sollten extrem viele Anleger zur gleichen Zeit verkaufen wollen. Denn dann müssen die Fondsmanager natürlich liquide Mittel finden oder die Liquidation des ETFs zum Teil auslösen. Und wir wissen, das ist nie gut, wenn alle zur gleichen Zeit durch die Verkaufstür wollen. So, deswegen ist nämlich die physische Abbildung oder Replizierung bei der Wahl eines ETFs so wichtig. Dies hatte ich schon mit Charlotte besprochen in meiner Folge Nummer 5, der Anlegerschule. Also, hört noch mal rein. Nachdem wir nun die Historie betrachtet haben, ist es nun wichtig zu überlegen, was man nun macht. Zuerst stell dir ein paar Fragen. Was hat sich verändert, was zu den starken Kursrücksetzern führte, die vorher noch nicht bekannt waren? Gibt es da fundamentale Veränderungen? Gibt es geopolitische Veränderungen, die lange Auswirkungen mit sich bringen können? Gibt es Veränderungen, die möglicherweise lang anhaltende Folgen nach sich ziehen und damit die schnelle Erholung an den Märkten verhindern? Hast du die Möglichkeit, noch etwas Cash aufzubauen, um für einen weiteren Rücksetzer gewappnet zu sein? Und damit meine ich Geld auf dem Konto zu haben, was für Investments eingesetzt werden kann. Und damit meine ich nicht den Notgroschen. Dieser sollte nach Möglichkeit nicht angetastet werden. Denn auch wenn man denkt, es ist schon schlimm und die Börsen korrigieren stark, aber es kann immer noch schlimmer kommen. Denn das hat man ja in vielen früheren Crashzeiten gesehen, zumindest die, die sie miterlebt haben, dass es oft nicht an einem Tag ausgestanden war. Wie Golo Kirchhoff diese Woche in einem Interview sagte, die Statistik zeigt, dass eine extreme Volatilität sich oft erst nach so circa 4 Wochen abbaut. Also von daher, wie man so schön sagt, die Kuh ist noch nicht vom Eis und es kann noch eine Weile ruppig sein. Und oft sieht man eine extreme Reaktion in einer Gegenbewegung. Also, es ging am Montag extrem runter und auch am Dienstag letzter Woche ging es dann erstmal wieder etwas nach oben. Aber natürlich nicht so stark. Und dann kommen die Marktteilnehmer erst wieder zur Ruhe und schauen sich die Realität an, sozusagen, wenn der erste Rauch verflogen ist. Und wieder sieht man, dass die Börse keine Einbahnstraße ist und leider gehen die Kurse viel schneller runter als rauf, nämlich meistens im Fahrstuhl runter und in der Treppe Schritt für Schritt, Step by Step, mühsam nach oben. Und die mühsam aufgebaute Performance ist so schnell verloren. Oft liegen die Unterschiede in der Jahresperformance nicht in den gemachten Gewinnen, sondern in den nicht gemachten Verlusten. Also, lass mich mal zusammenfassen, wovon ich heute gesprochen habe. War dies schon ein Crash? Die Kurskorrekturen dieser Woche in zweistelliger Höhe waren für viele überraschend und unerwartet. Wie schnell kann das jetzt wieder hochgehen? Das ist die Frage. Wie ist das Umfeld? Haben sich gravierende Veränderungen ergeben? Allerdings wissen wir aus vergangenen Jahren, dass Crash auch schon nach einigen Jahren wieder ausgebügelt sein können. Der Corona-Crash, welcher in den USA nur nach 5 Monaten schon wieder vergessen war, zumindest an den Börsen. In anderen Extremen, bei dem Platzen der Dotcom-Blase, dauerte das Erreichen der alten Kurse fast lange 15 Jahre. Bei allen anderen Crashs dauerte es so bis zu 6 Jahren, um die alten Kurse wieder zu erreichen. Diese Zeiträume verdeutlichen, dass die Dauer der Erholung an einem Aktiencrash wirklich stark variieren kann. Abhängig von der Ursache des Crash, den wirtschaftlichen Bedingungen und den politischen Maßnahmen, die dann zur Bewältigung der Krise angegangen wurden. Also Fazit Nummer 1. Habe mindestens 5 bis 10 Jahre Anlagehorizont, wenn du in Aktien gehen willst. Warum gab es denn gerade den Mini-Crash? Es gab verschiedene Gründe. Und einer davon, wie zum Beispiel die Auflösung des Yen-Carry-Trades, ist vielleicht noch nicht zu Ende. Experten wie JP Morgan warnen sogar, dass die Auflösung des Carry-Trades noch nicht abgeschlossen ist und weitere Marktverwerfungen möglich sind. Fazit Nummer 2. Sei vorsichtig als Investor und wäge die Risiken sorgfältig ab und kaufe Substanzwerte und solide ETFs an schwachen Tagen, die du langfristig halten willst. Fazit Nummer 3. Halte neben deinem Notgroschen immer eine Cash-Reserve, um Marktveränderungen für dich nutzen zu können. Und ganz wichtig, es gibt ja auch neben den fundamentalen Überlegungen auch grafische Darstellungen und Charts, die dir helfen können, Entscheidungen an der Börse zu fällen oder zu untermauern. Hast du Interesse an solchen Charts? Bitte schreib mir doch mal, denn ich würde gerne mal ein Webinar oder einen Chartkurs organisieren mit einem echten Fachmann. Meine Kontaktdaten sind in den Shownotes oder du kannst mir auch eine E-Mail an info@anlegerschule.com schreiben oder auf LinkedIn. Wenn du Lust hast auf ein nettes Treffen in Hamburg, dann komm doch mal zu meinem Anlegertreff, der in Hamburg stattfindet. Es gibt am 23. August ab 18 Uhr im Filong Tapas in Hamburg in Blankenese unser Anlegertreff. Und zum Schluss noch ein Hinweis von mir. Lass dein Geld nicht auf dem Sparbuch oder Festgeld. Lass es arbeiten, denn du arbeitest ja auch dafür. Wie gesagt, geh langsam und Schritt für Schritt an die Sache. Vielleicht ist es jetzt gerade der richtige Einstieg, der sich für einen Start in Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds eignen würde. Und sogar der Bitcoin hatte letzten Montag nochmal an der 50.000er-Marke gekratzt, nachdem er gerade bei 70.000 war. Warum das vielleicht nicht mehr so häufig vorkommen wird, wollen wir in einem der nächsten Podcasts mal hören. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast und du dich für ein bestimmtes Thema interessierst, lass es mich wissen und melde dich direkt bei mir unter info@anlegerschule.com. Und schau gerne auf meine Website unter www.anlegerschule.com, wo du auch die vorhergehenden Folgen meiner Podcasts finden kannst. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify wäre natürlich besonders hilfreich. Und damit, liebe Hörer und Hörerinnen, schließen wir die Bücher für heute in der Anlegerschule und ich wünsche euch gute Kurse und sage mal Tschüss!